Es gab eine Zirkusfamilie namens Barnum and Bailey. Und sie warben damit, dass sie die größte Show der Welt zu bieten haben. Das Unternehmen gibt es auch heute noch unter einem anderen Namen. Und damals war ihr Zirkusprogramm gespickt mit tollen Nummern, Glitzer und Glimmer, Prunk und tollen Einlagen, herrliche Unterhaltung, außergewöhnliche Talente. Tom Hovestol schreibt allerdings in seinem Buch Die Pharisäerfalle, es sei ausgesprochen zweifelhaft, ob der Zirkus die Ehrung, die größte Show verdient hat. Er schreibt Folgendes: Vieles spricht dafür, ich zitiere aus diesem Buch, dass dieses Prädikat viel eher der Religion zusteht. Religion hat viel mehr Fans, die bereit sind, sehr viel mehr Geld zu bezahlen und die sehr viel ernsthafter dabei sind, als sich das jeder Zirkusdirektor auch nur träumen ließe. Kein Sportwettkampf, kein Unterhaltungsspektakel, keine politische Veranstaltung ist mit der Show vergleichbar, die Religion regelmäßig zu bieten hat. Die religiöse Show findet überall statt, jeden Tag, in allen Teilen der Welt. Die großen Programme laufen freitags bei den Moslems, samstags bei den Juden und sonntags bei den Christen. Menschen sind rettungslos religiös. Sie haben ein tief verwurzeltes Gespür für das Geistliche, eine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen und den tiefen Wunsch nach einer Verbindung zu einer höheren göttlichen Macht. Religiösen Glauben und religiöses Tun gibt es weltweit in allen Kulturen. Selbst in unserer modernen nachchristlichen Welt empfinden Menschen den Drang, ihre Gottesverehrung durch fromme Taten zu zeigen. Leider kann aber Frömmigkeit nur allzu leicht zu einer öffentlichen Show verkommen. Und davor warnt uns Jesus in Matthäus 6, in den Versen 5 bis 8. Wir möchten diese Verse, diesen Abschnitt in dieser Botschaft gemeinsam durchdenken. Da geht es um das Gebet. Es geht darum, dass wir beten und nicht plappern. Friedemann hat schon in der Anmoderation des Lobpreises Bezug genommen auf das Gebet unseres Herrn, das sogenannte Vater unser. Gott ist unser Vater. Und auch in der letzten Gemeindeversammlung haben wir kurz davon gesprochen, eine Schwester, sie sagte oder sie wünschte sich sehr, dass wir im Gottesdienst das Vater unser öfters beten sollten. Das Gebet ist sicherlich der wichtigste Ausdruck unserer Frömmigkeit oder unseres geistlichen Lebens, wenn wir so wollen. Denn es stellt die Verbindung zwischen Gott und uns selbst her. Es ist ein Ausdruck unserer Freundschaft, unserer Beziehung mit Gott, das zentrale Mittel der Kommunikation mit Gott. Und in den Versen, die wir gleich lesen werden, sagt uns Jesus, ich fasse mal die Botschaft in einem Satz zusammen, was beim Gebet wirklich zählt, ist, dass Gott uns hört. Lass uns hören und lesen, was Jesus uns dazu sagt. Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten soll dir nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Liebe Schwester, in diesen Versen lehrt uns Jesus, wie wir nicht beten sollen, aber er lehrt uns auch, wie wir beten sollen. Und gleich anschließend an diese Verse, in den Versen 9 bis 14, lehrt er uns, was wir beten sollen. Da folgt nämlich das Vaterunser. Und darüber werden wir an einem anderen Sonntag, wenn Gott will und wir leben, noch nachdenken. Aber in dieser Botschaft heute geht es um diese zwei Hauptpunkte, wie wir nicht beten sollen und wie wir beten sollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse hört, wenn ihr sie lest. Man kann ja solche Verse auch sehr schnell lesen oder auch überlesen. Man wird nicht innerlich wirklich berührt und überführt, wenn man sie liest oder hört. Da denkt man vielleicht mal zunächst, naja, da hat ja Jesus sowieso die Pharisäer im Blickfeld. Er kritisiert die Darstellung der eigenen Frömmigkeit, das heuchlerische und gedankenlose Gebet dieser Leute. Und vielleicht fällt uns auch die eine oder andere Denomination ein, die in ihrer Liturgie vorformulierte Gebete oder Wiederholungen enthält. Und wir denken, ja, auf die könnte sich vielleicht dieses Wort auch noch beziehen. Und wir tendieren eher an andere zu denken als an uns selbst, wenn wir solche Verse lesen. Aber ich meine, meine Lieben, wenn wir diese Worte Jesu nur auf andere beziehen, dann verpassen wir den ganzen Sinn der Lehre Jesu. Denn unser Herr will jeden Einzelnen von uns persönlich mit diesen Worten ansprechen. Und ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dieses Wort, es stellt uns irgendwo bloß. Es hinterfragt uns. Es macht uns demütig. Denn wer von uns hat nicht schon mal gebetet und ganz besonders darauf geachtet, wie er klingt und wie sein Gebet ankommt und was die anderen über sein Gebet denken? Weil hier von unserem Herrn gezeigt wird, wie unsere gefallene Natur, ja die Sünde, uns bis hin verfolgt, wo wir vor Gott treten und mit ihm reden wollen, ist es sehr wichtig, dass wir genau hinhören, uns öffnen für das Reden Gottes, dass es uns persönlich anspricht, sein Wort, und wir nicht sofort denken, ah, das bezieht sich auf den und den und den. Denn eins ist klar, es ist eigentlich erschreckend, tragisch, dass die Sünde uns bis hin folgt, wo wir uns in die Gegenwart Gottes wagen. Sünde ist nicht nur etwas, was uns anfechtet, wenn wir weit weg von Gott sind oder wenn wir uns irgendwie in unserer Selbstsucht gehen lassen. Nein. Das Erschreckende ist, dass die Sünde so etwas Raffiniertes, so etwas Durchtriebenes hat, dass sie uns, wie mal Dr. Martin Lloyd-Jones sagte, nicht nur bis zu den Pforten des Himmels folgt, sondern wenn möglich bis in den Himmel selbst hinein. Und das ist ja genau das, was die Bibel über den Ursprung der Sünde lehrt. Sünde ist nicht etwas, was auf der Erde anfing. Wo finden wir laut Bibel den Ursprung der Sünde? Im Himmel. Vor dem Sündenfall gab es einen anderen Fall, den Fall Luzifers. dieses Lichtengels, dieser Lichtgestalt, dieses Engels, der sich erhob und Gott gleich sein wollte. Und in diesen Versen wird uns also diese furchtbare Dimension der Sünde von Jesus vorgestellt, denn hier erfahren wir, dass sie uns bis hin folgt, wo wir mit Gott reden wollen. Und ebenfalls Lloyd-Jones schreibt zu diesen Versen, er sagt, wenn ein Mensch mit Gott spricht, so befindet er sich auf dem Gipfel. Gebet ist die höchste Beschäftigung, zu der die menschliche Seele fähig ist. Und deshalb ist Gebet auch der schwierigste Test unseres geistlichen Zustandes. Es gibt nichts, was mehr über den Zustand unseres christlichen Lebens aussagt als unser Gebetsleben. Alles, was wir im christlichen Leben tun, ist einfacher als beten. Und weil das so ist, liebe Geschwister, sind wir, gerade wenn wir beten, anfechtbar. Selbst dann, wenn wir beten, wenn wir auf unseren Knien sind wir der Gegenspieler Gottes und die Sünde versuchen, unser Ich in den Mittelpunkt zu stellen. Oder zu drängen. Die Gefahr der Selbstanbetung beim Gebet ist, denke ich, größer, als wir das vermuten. Und deshalb müssen wir Jesu Worte hier sehr ernst nehmen. Und wir wollen uns hinterfragen und uns selbst prüfen, denn wir sind in unseren Gebeten nicht weniger anfällig zu heucheln als die Heiden und die Pharisäer zur Zeit Jesu. Zunächst mal, lasst uns lernen, wie wir nicht beten sollen. Jesus beginnt ja mit diesen Worten, und wenn ihr betet. Und unser Herr geht wieder mal davon aus, dass Menschen, die es mit dem Glauben ernst meinen, ohnehin beten. Dreimal sagt er in diesen Versen, wenn ihr betet. Und auch mit dem Beten ist es genauso wie mit dem Almosengeben, davon spricht er ja oder lehrt er in den Versen 2 bis 4, auf das Motiv kommt es an. Und es ist sehr wohl möglich, aus einem falschen Motiv heraus zu beten. Wann bete ich aus einem falschen Motiv heraus? Wenn ich bete, um mich selbst dabei gut zu fühlen, dann werde ich von einem falschen Motiv bewegt. Denken wir doch mal an diese kurze Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner, die beide in den Tempel gingen, um zu beten. Die Bibelleser unter uns kennen wahrscheinlich die Geschichte. Wie betet da der Pharisäer? O Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie diese übrigen Menschen da drüben. Räuber, Ungerechte, Steuerhinterzieher, Ehebrecher. Oder auch wie diese Zöllner dort. Der Pharisäer, er betet und er fühlt sich dabei selber gut. Er fühlt sich sehr gut. Er fühlt sich geistlich gesund. Das ist die Art von, eine Art von Heuchelei. Man ist nicht nur dann ein Heuchler, wenn man vor anderen Menschen seine Frömmigkeit darstellt. Man ist auch ein Heuchler. Und das ist vielleicht noch schlimmer, wenn man betet, Gott im Gebet anspricht, ihn lobt, ihn preist. Aber im Grunde ist das zutiefst liegende Motiv meines Gebets nicht wirklich die Ehre Gottes, sondern mein eigenes Gefühl. Fragen wir uns mal ehrlich, wie oft haben wir schon gebetet, nur damit wir uns dabei gut fühlen? Manchmal besteht keine Entsprechung zwischen dem Eifer unseres Gebets und dessen Umsetzung in unserem Leben. Und wir fragen uns, warum ist das so? Es wäre fatal, wenn das Gebet nur eine Art geistliches Placebo wäre, das uns das Gefühl verleiht, geistlich gesund zu sein, aber ohne jegliche positive Auswirkung ist. Denn so kann man sich auch selbst betrügen. Manchmal wird Gebet sogar als Flucht vor der Realität und Verantwortung benutzt. Und wenn das geschieht, ist es letztlich zurückzuführen auch auf diese falsche Motivation, dass ich bete, um mich selbst dabei gut zu fühlen. Ein zweites falsches Motiv, wenn es darum geht, wie wir nicht beten sollen, spricht Jesus hier konkret in Vers 5 an. Hier kritisiert unser Herr das, nenn es mal, das demonstrative Gebet. Wenn einer betet, um irgendein Publikum damit zu beeindrucken, dann ist das ein heuchlerisches Gebet. Wenn es uns ein Anliegen ist, wie unser Gebet ankommt bei den anderen, die mitbeten, dann ist es vielleicht wirklich mal an der Zeit, unsere Motivation zu überprüfen. Die Pharisäer hatten offensichtlich dieses Problem, nicht warten zu können, bis sie in den Tempel oder in die Synagoge ankamen. Und so postierten sie sich an diese öffentlichen Ecken, an die Straßenecken, an den öffentlichen Orten, wo sie gesehen wurden, und beteten. Sie wollten bewusst oder auch unbewusst für ihr Gebetsleben bewundert werden, und sie waren sicherlich der Meinung, dass es Gott gefiel, wenn sie in aller Öffentlichkeit beteten. Und Jesus sagt hier: Leute, mit dem Gebet ist es genauso wie mit dem Almosen geben. Das Motiv bestimmt den Lohn. Wenn du betest, um von den Menschen gehört zu werden, dann werden die Leute wohlgewollt reagieren. Sie werden denken: Oh, wie geistlich ist doch dieser Bruder und die Schwester. Was für schöne Worte hat er gewählt. Wenn das unser Ziel ist, dass die Leute von unseren Gebeten beeindruckt sind, dann werden wir diesen Lohn von den Leuten auch bekommen. Aber an Gottes Ohr geht ein solches Gebet völlig vorbei. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Pharisäer in Sachen Gebet keine schlimmeren Heuchler waren, als wir das manchmal heute sind. Denn ich glaube, wir sind alle anfällig für dieselben pharisäischen Gebetsfehler, die Jesus hier eigentlich anprangert. Manchmal ist es offensichtlich, wenn man Gebete hört, dass sie für menschliche Ohren gedacht sind und nicht für Gott. Besonders Pastoren und Evangelisten oder leitende Brüder sind in dieser Hinsicht sehr gefährdet. Aber nicht nur sie. Wie oft benutzen wir das Gebet, um zu predigen? Wir haben unseren zurechtgelegten theologischen Jargon, unseren bestimmten Ton, unsere bestimmte Lautstärke und eine Modulation im öffentlichen Gebet wie sonst nie und nirgends. Aber Gott lässt sich nicht durch unsere Sprache beeindrucken. Er sieht unser Herz an. Das interessiert ihn. Und wir sollten uns immer wieder mal ehrlich prüfen, liebe Geschwister, aus welchem Motiv wir beten. Besonders, aber nicht nur, wenn wir öffentlich beten. Fragen wir uns im Stillen: Für wessen Ohren bete ich eigentlich? Wer soll mich hören? Was beim Beten wirklich zählt, ist, dass Gott uns hört. Aber das Gebet wird nicht nur durch falsche Motive, sondern auch durch falsche Methoden pervertiert. Jesus sagt in Vers 7, auch die Heiden, diese Menschen, die falschen Religionen anhängen, auch sie beten. Es ist ihnen ernst, manchmal sogar todernst damit, mit Gott in Verbindung zu treten. Denken wir doch nur an die Baalspropheten auf dem Berg Karmel. In der Elia-Geschichte, wie sich die sogar die Bäuche aufritzten, nur um mit ihrem Gott, mit Baal, wie sie dachten, er sei der richtige Gott, in Kontakt zu treten. Die Gebetsmethode der Heiden besteht darin, Worte anzuhäufen, sie immer wieder zu wiederholen, in der Hoffnung, Gott zu überreden, ihnen das Erwünschte zu geben. Ihr Irrtum lag darin, zu glauben, dass das Wesen des Gebets in der Kunst des Betens liegt. Nun dürfen wir Auch hier, Jesus, nicht missverstehen, Wiederholungen als solche sind nicht Falsches. Jesus im Garten Gethsemane, als er diesen furchtbaren Todeskampf durchleiden musste, er wiederholte sich auch. Er betete immer wieder diese gleichen Worte. Sie sind uns aufgezeichnet worden im Evangelien. Und auch an einem vorformulierten Gebet ist nichts auszusetzen. Es ist auch nichts Falsches dran, wenn wir in bestimmten Situationen unserem Herrn unser ganzes Herz ausschütten und immer wieder ausschütten. Das kann manchmal Stunden gehen. Herr, sei du mir Sünder gnädig. Mancher hat in einer verzweifelten Situation nur noch diesen einen Satz beten können und den immer wieder. Jesus selbst betet oft auch die ganze Nacht. Ich denke, drei Dinge werden hier von unserem Herrn als falsche Methoden verurteilt. Erstens das mechanische Gebet. Wenn einer gedankenlos sozusagen mechanisch betet, wie so aus einer Konserve, dann ist das nutzlos. Ich will nicht zu anmaßend sein, aber manchmal denke ich schon, dass auch wir unsere Gebetskonserven haben. Ich bin klein, mein Herz ist rein, das wird so schnell darunter gebetet. Oder komm, Herr Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns beschert hast. Und man denkt gar nicht mehr groß darüber nach, was man da sagt. Auch selbst das Vaterunser, das wir vielleicht mal in den nächsten Wochen uns nochmal anschauen wollen, kann nur mechanisch heruntergebetet werden. Und leider wird es oft nur mechanisch heruntergebetet in vielen Kirchen, weil es zur Liturgie gehört und man betet es und denkt gar nicht mehr nach, was man wirklich betet. Was nicht bedeutet, dass wir es nicht auch so beten sollen, wie es unser Herr uns auch wörtlich gelehrt hat. Aber ich denke, unser Vater im Himmel, er freut sich mehr über unsere spontane Herzensäußerung, ob das mit eigenen Worten ist oder auch, wenn wir das Vaterunser, so wie wir es kennen, beten. Wo ist unser Herz dabei? Darauf kommt es an. Darüber freut er sich. Wenn unser Herz wirklich ganz dabei ist und wir diese Worte bewusst reden und nicht nur irgendwelche fromme Worthülsen verwenden und meinen, wir könnten Gott damit beeindrucken. Eine zweite Methode, die Jesus hier kritisiert, ist lange Gebete. Die Heiden liebten es, lange zu beten. Und manchmal denke ich, wir brauchen gar nicht so viele Worte machen, wenn wir mit Gott reden, denn er weiß ja sowieso, was unsere Anliegen sind. Ein Gebet braucht nicht wortreich zu sein, um wirksam zu sein. Wir sehen das auch beim Vaterunser eigentlich. Es ist ja ein Mustergebet. Und es ist ja auch sonst so in unserem Leben. Wenn ein Mensch, der irgendetwas von uns erreichen will, übermäßig viele Worte an uns hinredet, dann werden wir schon suspekt und wir denken, ja, was will er eigentlich? Entweder er hat ein schlechtes Gewissen, und er hat in seinen vielen Worten auch sehr viel zu verschweigen. Oder sein Wortreichtum kann nämlich auch bedeuten, dass er uns misstraut, dass er uns nicht ganz völlig vertraut. Oder er will uns wegen etwas überreden. Ich glaube wirklich, dass kurze Gebete eine gute Absicherung sind gegen das Plappern wie die Heiden. Und ich beziehe mich jetzt ganz bewusst, wenn es um das Gebet in der Öffentlichkeit geht. Nicht, wenn wir zu Hause im Kämmerlein sind, da können wir manchmal auch eine Stunde beten. Aber das Gebet in der Öffentlichkeit. Luther war der Meinung, kurz soll man beten, aber oft und stark. Und Spurgeon sagte mal, kurze Gebete sind lang genug. Beim kurzen Gebet kann man sich zum einen besser konzentrieren. Und zum anderen ist es einfacher, die Hauptsache im Blick und im Herzen zu behalten. Das Dritte, was man unter falschen Methoden einordnen kann, sind die fein ausgeklügelten Gebete. Gott fordert nicht von uns, die richtigen Formeln zu kennen und aufzusagen. Ich bin auch davon überzeugt, dass er nicht interessiert ist an unserer Wortwahl. Denn er kennt unsere Not ohnehin schon und er möchte nur unsere Herzensbitten hören. Das möchte er. Eugene Peterson hat diese Verse in seiner freien Übertragung so übersetzt: Die Welt ist voll mit sogenannten Gebetskämpfern, die im Grunde Gebetsunwissende sind. Sie sind angefüllt mit Formeln und Programmen und Ratschlägen, ausgeklügelten Techniken, um das zu bekommen, was man von Gott will. Falle nicht auf diesen Unsinn herein. Es ist dein Vater, mit dem du es zu tun hast, und er weiß besser als du, was du brauchst. Zu einem Gott, der dich so sehr liebt, kannst du ganz einfach beten. Für Jesus ist Gebet ehrliche, echte Beziehungskommunikation. Gebet ist dazu gedacht, Innigkeit, Intimität zu fördern, nicht Öffentlichkeit. Und deshalb sollten wir wirklich darauf achten, dass unsere Gebete einfach und ehrlich sind, von Herzen kommend. Bete so, wie du kannst, nicht so, wie du nicht kannst, empfiehlt Don Chapman. Wie dir der Schnabel gewachsen ist, so kannst du zu ihm reden. Und Jesus hat nicht nur verurteilt in dieser Predigt damals, ohne Alternativen aufzuzeigen, er lehrt uns auch, wie wir beten sollen. Das ist der zweite Teil dieser Botschaft. Wir hören hier etwas von dem Gebet im Verborgenen. Wenn du aber beten willst, geh in dein Zimmer. Oder in dein Kämmerlein, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Das sogenannte stille Kämmerlein ist einer der wichtigsten strategischen Punkte in unserem geistlichen Leben. Hast du dieses Kämmerlein? Hast du diesen Ort? Du brauchst es in der Wirrnis unserer Zeit. Damals zur Zeit Jesu war es wahrscheinlich nichts anderes als ein kleiner Vorratsraum. Denn die meisten Leute hatten in ihrem Haus keinen eigenen privaten, durch eine Tür abgetrennten Raum. War ein bisschen anders als heute, wo wir alle unsere Räume haben, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer, Esszimmer, Hobbyzimmer. Ein kleiner Vorratsraum, vielleicht der kühlste Raum im Haus, was weiß ich, eng, dunkel, aber still, wo man allein sein konnte. Und Jesus sagt uns hier, suche das Gebet im Verborgenen, denn das Gebet im Verborgenen ist ein guter Schutz gegen die Heuchelei, die beim öffentlichen Beten so leicht zutage tritt. Ein ehrliches, intimes, verborgenes Gebet enthält immer drei Komponenten. Jesus zeigt sie uns hier auf. Erstens die Stille. Um Gott wirklich im Gebet zu nahen, müssen wir all das ausschließen, all das hinter uns lassen, was uns stören könnte. Was sollen wir ausschließen? Was sollen wir ausschalten? Was sollen wir vergessen? Was müssen wir hinter uns lassen, zurücklassen, um zu beten im Kämmerlein? Die vielen Alltagsdinge zunächst mal, die uns so sehr ablenken. Das Handy. Vielleicht müssen wir auch mal das Telefon ausstecken. Auf jeden Fall den Fernseher ausschalten. Den Lärm des Lebens. Die vielen Dinge dieser sichtbaren Welt, die uns so schnell ablenken können. Vielleicht sollte ich es noch provozierender sagen. Wir sollten zunächst sogar auch andere Menschen, die uns so sehr beschäftigen, erstmal draußen lassen, wenn wir uns Gott nahen. Das heißt nicht, dass wir nicht für andere beten sollen. Aber es heißt sehr wohl, dass unsere Beziehungen uns nicht mehr einnehmen und beschäftigen sollen als Gott. Es bedeutet auch nicht, dass ich meine persönlichen Anliegen, die akut sind, Gott nicht bringen darf. Das kommt dann auch. Sehr wohl darf ich ihm meine Anliegen bringen, aber ich darf nicht von mir selbst so eingenommen sein, indem ich nur noch an mich selbst denke und an meine Bedürfnisse und genau die dann so in den Mittelpunkt stelle, dass ich mir gar nicht mehr bewusst bin, dass ich mich jetzt zu meinem Gott, zu meinem Vater nahe. Auch beim Beten ist Gott das Allerwichtigste und nicht ich. Unser Herz muss frei und offen sein, wenn wir zu Gott kommen, in der Stille. Deshalb ist es wichtig, gewisse Dinge auszuschließen. Zweitens ist es unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wenn ich bete, trete ich in die Gegenwart Gottes. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns daran erinnern wollen, wer Gott ist und wie Gott ist. Bevor wir überhaupt ein Wort stammeln, sollten wir uns ins Gedächtnis rufen: Ich werde jetzt in das Audienzzimmer meines Gottes eintreten, der allmächtig, absolut heilig, ewig, allwissend, allgegenwärtig ist, dessen Macht, Größe und Majestät unerforschlich sind. Zu diesem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist und in dem auch nicht die geringste Spur von Finsternis ist, zu diesem Gott werde ich jetzt reden. Aber dieser Gott, der zunächst mal so unnahbar wirkt, weil er transzendent ist und ich ihn nicht begreifen kann und er in meinen Kopf nie hineinpasst, auch wenn ich ihn manchmal hineinpressen will, geht nicht. Dieser Gott, der auch ein Geheimnis ist, ein Mysterium tremendum, dieser Gott ist auch mein Vater, mein Papa durch Jesus Christus. Und zu ihm kann ich aber sagen, wie ein kleines Kind, das zu seinem Vater kommt in all seiner Bedürftigkeit und wissen darf, der Vater kennt meine Schwachheit, meine Not. Er weiß genau, was ich jetzt brauche, bevor ich überhaupt meine Bitte ausspreche. Und ich kann mich fallen lassen. Ihr erinnert euch an dieses Schattenbild, das der Friedemann anfangs gezeigt hat. So kann ich zu meinem Gott kommen. Und das muss ich mir und soll mir immer wieder bewusst machen. Das ist nicht nur so ein Reden nebenher und irgendwie. Das Beten. Es ist Sprechen mit Gott. Und damit sind wir beim Dritten. Ich darf kommen zu meinem Vater mit kindlichem Vertrauen. Und ich muss nicht endlos viele Worte machen oder ausgeklügelte Formulierungen verwenden, damit Gott mir dann auch den Segen schenkt, den ich mir erwünsche, sondern ich kann im kindlichen Vertrauen zu meinem Vater kommen, weil ich meinen Vater liebe und weil ich weiß, dass er mich liebt und mir genau das geben will und auch geben wird, was gut für mich ist und was ich wirklich brauche. So lehrt uns Jesus, dass wir beten sollen. Nun wäre es natürlich vollkommen falsch, diese Worte Jesu aus der Bergpredigt gesetzlich oder isoliert zu verstehen, sodass jetzt einer sagt, naja, Jesus hat hier gelehrt, wir sollen in unserem Kämmerlein beten, also sind alle öffentlichen Gebetsversammlungen überflüssig, denn von jetzt betet halt jeder zu Hause und sucht sich irgendwo einen stillen Ort im Keller oder irgendwo im Hobbyraum, in der Stille. Das wäre eine falsche Auslegung dieser Worte Jesu. die eigentlich auch schon im Widerspruch stehen würden zu Vers 9, denn dort lesen wir diese Anrede, wenn Jesus uns lehrt, was wir beten sollen: Vater unser. Und diese Anrede, die zeigt, dass es ein gemeinsames Gebet der Jünger Jesu gibt. Und dieses gemeinsame Gebet ist auch sehr wichtig. Und es ist eigentlich eine Tragik, dass im Prinzip in allen Gemeinden, fast in allen Gemeinden in unserem Land, ich habe mal eine Statistik gelesen, der Gebetsabend oder die Gebetsstunde oder das Gemeindegebet sozusagen das Stiefkind aller Gemeindeveranstaltungen geworden ist. Außerdem wird uns in der ganzen Bibel das Gebet in der Öffentlichkeit oder das gemeinsame Gebet in der Gemeinschaft, es wird immer wieder erwähnt. Es wird in der Apostelgeschichte beschrieben. Wir entdecken dort viele Beispiele von gesegneten Gebetsgemeinschaften. Und deshalb, mein Fazit, wir brauchen beides. Einsames und gemeinsames Gebet. Ich sehe gerade, die PowerPoint muss ich irgendwie aufgehängt haben. Oder meine Leute hinten haben es noch nicht, die Folie? Ja, genau. Dankeschön. Wir brauchen beides. Öffentliches Gebet oder gemeinschaftliches Gebet in der Gemeinde, im Hauskreis und auch das Gebet im Kämmerlein, wo wir allein mit Gott sind. Jesus hat uns also heute durch sein Wort vor Augen gestellt, was beim Beten wirklich zählt, ist, dass Gott uns hört. Statt gespielt und gedankenlos soll unser Gebet echt und ehrlich sein. Es darf niemals um anderer Menschen willen geschehen, sozusagen als Darstellung der eigenen Frömmigkeit. Auch sollte unser Beten niemals zu einem Redewettbewerb oder einer magischen Methode entarten, mit der wir meinen, wir könnten Gott dazu bringen, uns das zu geben, was wir haben wollen. Nein, unser Gebet ist das einfache Reden eines abhängigen Kindes mit seinem himmlischen Vater. Mit dem Vater, der es lieb hat. Mit dem Vater, der Liebe ist. Es ist keine Show, kein Programmpunkt. Das soll es wirklich nicht sein. Das darf es nicht sein. Für Programme und große Shows ist das Zirkus und das Fernsehen zuständig. Wir wollen niemanden und auch uns selber nichts vorspielen, sondern authentisch und echt beten und leben. So wie Betzel das sagte, lieber arm und echt als groß im Schein. Denn nicht, was Menschen über uns denken, wenn wir beten, ist wichtig, sondern dass Gott uns hört. Ja, dass unser Reden mit ihm wahrhaftig ist. Denn wenn Gott unser Vater ist, dann können wir in aller Ehrlichkeit und Einfachheit mit ihm reden, in bewundernder Weise auch von ihm sprechen und mit Freude an das denken, wer er ist und was er getan hat. Allein im Kämmerlein oder auch in der Gemeinde, gemeinsam, wenn wir zusammenkommen. Wollen wir zu ihm auch mit dem nächsten Lied reden? Und wir wollen das ganz bewusst tun. Es ist unser vielgesungenes Vater unser Lied. Und auch wenn wir es schon 100-mal hier im Gottesdienst gesungen haben, lasst es uns auch dieses Mal und ganz besonders dieses Mal nach dieser Predigt ganz bewusst singen, als Gebet von ganzem Herzen, ehrlich und echt. Bist zu uns wie ein Vater. Amen.